Also, stell dir mal vor, alles, was wir so ganz normal als Bildung bezeichnen, wäre in Wirklichkeit einfach nur die perfekteste, absolut unauffälligste Form der Gehirnwäsche.
Das ist ein ziemlicher harter Gedanke direkt zu Beginn.
Absolut, aber genau das behauptet ein Text, den wir heute vorliegen haben. Und der Lösungsansatz, den die da vorschlagen, der hat's echt in sich.
Ja, die fordern im Grunde den totalen mentalen Abriss.
Richtig. Also wir sollen unsere konventionellen Klassenzimmer gedanklich komplett abreißen und unsere geistigen Betriebssysteme von Grund auf neu kodieren. Und zwar völlig frei, direkt unter der Sonne.
Genau, und das bringt uns zum Titel des Ganzen.
Ja, wir tauchen heute tief in ein faszinierendes Dokument ein. Das Ganze trägt den extrem poetischen Titel Willkommen in den Klassenräumen von Sonne und Erde.
Ein wirklich starkes Bild.
Verfasst wurde dieses Manifest, so nenne ich das jetzt einfach mal, von Henrik Dilkier, und zwar für das transzendentale Autorenkollektiv der Gaia.
Gaia, das lässt ja schon tief blicken.
Genau. Und unsere Mission für diese Analyse heute ist es, ein radikales Konzept zur absoluten geistigen Autonomie zu entschlüsseln. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wie entkommt man im Zeitalter von allgegenwärtigen Algorithmen und diesen ständigen ideologischen Echokammern der Beeinflussung? Wie wird man zu einem wahrhaft ganzheitlich denkenden Menschen?
Ja, um diesen Fluchtweg aus der Beeinflussung wirklich zu verstehen, verlangt der Text von uns im ersten Schritt eine, naja, völlige Neujustierung unserer Begriffe.
Okay, wo fangen wir da an?
Also, wenn Dukier von diesen Klassenräumen von Sonne und Erde spricht, dann operiert er da auf einer tiefphilosophischen Ebene. Er stützt sich auf das sogenannte goetheanistische Prinzip.
Das goetheanistische Prinzip, das klingt erstmal nach Weimarer Klassik und ganz viel schwerer Literatur.
Absolut, ja. Er zitiert hier ganz maßgeblich eine Notiz des Denkers Ares Blütenrein und diese Notiz ist datiert auf den 8. März 2025.
Also sehr aktuell.
Genau. Und Blütenrein verortet das Fundament dieses Prinzips tatsächlich in der sogenannten faustischen Kulturströmung. Was hier faszinierend ist, ist der Kern der Sache. Es geht dabei um eine eigenmächtige Wiederverbindung. Eine Praxis, die im Text lustigerweise als Religion bezeichnet wird.
Warte mal, Religion? Das klingt jetzt aber nach einem ziemlichen Widerspruch zu geistig absolut frei, oder?
Ja, man muss das streng im etymologischen Sinn sehen, also vom lateinischen religio. Das bedeutet einfach nur die Rückbindung.
Ah, okay. Also nicht Kirche und Dogma, sondern das Wiederverbinden von etwas, das getrennt wurde.
Exakt. Und das, was hier rückgebunden oder eben wiedervereint werden soll, das sind zwei Sphären, die wir in unserer Moderne radikal voneinander getrennt haben, nämlich Wissenschaft und Kunst.
Ja, das stimmt. Ich meine, wir leben ja heute in einer Welt der extremen Spezialisierung. Wissenschaft und Kunst, die existieren doch in komplett isolierten Silos.
Völlig getrennt.
Auf der einen Seite haben wir die nackte Empirie, die harten Daten, die Statistiken und auf der anderen Seite die Geisteswissenschaften, die Ästhetik, die Philosophie. Dukier ordnet diese beiden Welten extrem starken Symbolen zu, richtig?
Richtig. Er arbeitet damit mit diesen kosmischen Polaritäten, die auch im Titel stecken. Die Wissenschaft wird als Naturwirklichkeit definiert und metaphorisch der Erde zugeordnet.
Okay. Also die Erde ist das Fundamentale.
Genau, das Messbare, das Unnachgiebige, die pure Materie sozusagen. Die Kunst hingegen, die wird als Kunstwahrheit bezeichnet und der Sonne zugesprochen.
Die Sonne, das Strahlende, das Intuitive.
Ja, das Schöpferische. Und die Tragödie unserer modernen Existenz besteht laut dem Text eben darin, dass wir diese beiden Kräfte völlig isoliert voneinander betrachten.
Wodurch unser Weltverständnis dann zwangsläufig irgendwie fragmentiert bleibt.
Ganz genau.
Lass uns das mal für dich, der uns gerade zuhört, ein bisschen greifbarer machen. Stell dir vor, du versuchst, knallharte Tabellenkalkulationen mit einem abstrakten Gemälde zu kreuzen.
Ein wildes Bild.
Ja, aber das ist es doch irgendwie. Es geht darum, die linke logische Gehirnhälfte, also die Erde, mit der rechten kreativen Gehirnhälfte, der Sonne, zu verschmelzen.
So kann man das gut ausdrücken, ja.
Aber da muss ich provokant fragen, wie genau soll ein normaler Mensch diese beiden massiven Kräfte in Einklang bringen, ohne dabei einfach komplett verrückt zu werden? Ich meine, den Alltag zu bewältigen ist ja oft schon schwer genug.
Ja, diese Überforderung, die du da ansprichst, das ist exakt der Grund, warum Daiki und Blütenrein jetzt nicht einfach ein neues Schulfach oder sowas vorschlagen. Sie fordern eine völlig neue Art der mentalen Mechanik.
Mentale Mechanik, okay.
Das Werkzeug, um dieses, nennen wir es mal, neue Betriebssystem zu schreiben, das stützt sich auf einen Begriff aus der Philosophie von Rudolf Steiner.
Okay, Steiner. Was sagt der dazu?
Er spricht von der total existierenden, geistig absolut freien Individualität.
Wow, okay, das ist ein ziemlicher Zungenbrecher. Total existierende, geistig absolut freie Individualität.
Ja, es ist sperrig. Aber wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, wird's klarer. Es ist keine abstrakte Idee, sondern es wird im Text als ein ganz aktiver Zustand beschrieben. Es geht nicht um passives Lernen.
Sondern?
Die Methode, mit der diese freie Individualität arbeitet, nennt der Text eine erkennende Bewegung.
Eine erkennende Bewegung? Das klingt im ersten Moment nach einem akademischen Euphemismus für Dialektik.
Mhm.
Also die These der Erde trifft auf die Antithese der Sonne. Und daraus entsteht dann eine höhere Synthese. Aber wie sieht diese Mechanik in der Praxis aus? Wenn ich an Dialektik denke, dann stelle ich mir irgendwie Philosophen im 19. Jahrhundert in einem Salon vor. Wie wende ich das an, wenn ich morgens beim Kaffee durch meinen Newsfeed scrolle?
Also der entscheidende Unterschied zur klassischen philosophischen Dialektik ist, dass das hier nicht als ein rein intellektuelles Gedankenspiel verstanden wird.
Sondern eher existenziell.
Ja, absolut. Ein existenzieller, tiefinnerer Prozess. Nehmen wir dein Beispiel mit dem Newsfeed. Wenn du da liest und auf einen Bericht über, sagen wir, eine ökologische Krise stößt.
Was ja leider ständig passiert.
Eben. Dann liefert dir die Erde, also diese Naturwirklichkeit, die messbaren Parameter. Temperaturkurven, CO2-Werte, physikalische Daten.
Okay, das sind die Fakten.
Genau. Dein geschlossenes, vorprogrammiertes Betriebssystem würde dir nun sofort ein Narrativ mitliefern. Wer schuld ist, wie du dich fühlen sollst und welche politische Partei du jetzt am besten unterstützen musst.
Ah ja, das kennt man ja. Der Algorithmus liefert die Empörung direkt mit.
Exakt. Die erkennende Bewegung aber, die verlangt von dir, dass du diesen automatischen Reflex rigoros unterbrichst.
Also Stopptaste drücken.
Du nimmst die rohen, erdigen Fakten und setzt sie in eine aktive Reibung mit der Sonne.
Mit meiner eigenen Intuition.
Ja, deiner geistigen Intuition, deinem ganz eigenen ästhetischen und moralischen Sinn für das, was eine gesunde Welt ausmacht. Aus diesem inneren Ringen, dieser dialektischen Bewegung zwischen der nackten Materie und deinem intuitiven Geist, formst du eine völlig autonome Erkenntnis.
Eine Erkenntnis, die man dann wahrscheinlich in keine vorgefertigte Parteisatzung mehr pressen kann.
Ganz genau das.
Puh, aber das setzt allerdings voraus, dass ich überhaupt in der Lage bin, einen völlig klaren, komplett unvoreingenommenen Zugang zu meiner eigenen Intuition zu haben.
Und das ist der Knackpunkt.
Und da muss ich diesen Text jetzt echt mal einem Stresstest unterziehen. Ist das Konzept einer absolut freien Individualität nicht eine totale Illusion?
Wie meinst du das genau?
Naja, wir sind soziale Wesen. Mein Gehirn wurde durch meine Muttersprache verdrahtet, durch mein Elternhaus, die Popkultur der 90er und nicht zuletzt durch die Algorithmen des letzten Jahrzehnts.
Mhm.
Wenn ich jetzt also versuche, so eine erkennende Bewegung durchzuführen, reproduziere ich dann am Ende nicht doch irgendwie nur unbewusst die Muster, die mir die Gesellschaft längst eingepflanzt hat?
Und hier wird es wirklich interessant. Dieser Einwand trifft nämlich exakt den Nerv der Quelle.
Echt? Gehen die darauf ein?
Ja, der Text ignoriert diese massive Vorprägung überhaupt nicht. Er identifiziert sie sogar als den ultimativen Feind. Die Autoren wissen ganz genau, dass wir nicht als unbeschriebenes Blatt starten.
Okay, das beruhigt mich ein bisschen.
Genau deshalb wird dieser Prozess der Selbstbildung als ein radikaler Akt der Emanzipation beschrieben. Als ein buchstäblicher Kampf gegen diese äußeren Zwänge. Das ultimative Ziel ist es, aus dieser vorprogrammierten Masse herauszutreten und zur Geistgestalt eines Politen heranzuwachsen.
Eines Politen? Das ist ein echt faszinierender sprachlicher Griff, diesen Begriff aus der antiken Polis wiederzubeleben. Aber Sie koppeln ihn hier anscheinend komplett von der klassischen Staatspolitik ab, oder?
Völlig richtig.
Das bezieht sich rein auf diese geistige Autonomie.
Ja, der Polit im Sinne dieses Textes ist eben niemand, der geschickt in irgendwelchen Parteigremien taktiert. Es ist jemand, der sich bewusst weigert, sich in vorgefertigte Schablonen pressen zu lassen.
Mhm.
Und hier wird die Quelle extrem deutlich. Diese Entwicklung muss zwingend absolut jenseits einer Zwangskonversion stattfinden.
Zwangskonversion, das ist ein extrem aufgeladenes Wort.
Ja, das hat Wucht.
Das impliziert irgendwie religiösen Fanatismus, Inquisition. Wer übt denn diesen Zwang aus? Wer sind die Inquisitoren in Dürskiers Augen?
Der Text warnt da ganz explizit vor der Einflussnahme durch sogenannte parteipolitische Theologen. Und auch vor AufklärerInnen.
Wow, okay. Es ist enorm aufschlussreich, wie Dürskier moderne Politik betrachtet. Und das müssen wir hier für dich als Zuhörer mal ganz neutral einordnen.
Genau, das ist uns wichtig.
Der Text wertet nicht zwischen links, rechts oder der politischen Mitte. Er sieht einfach den gesamten politischen Apparat und jeden, der uns eine moralische oder weltanschauliche Position aufdrängen will, als Hindernis für die geistige Freiheit. Moderne politische Akteure werden pauschal als Theologen gebrandmarkt.
Ja, und diese Begrifflichkeit ist der absolute Schlüssel zur Kritik hier. Indem der Text diese Akteure als Theologen bezeichnet, diagnostiziert er unsere moderne, angeblich ach so rationale Debattenkultur als tief dogmatisch.
Weil eine theologische Struktur ja keinen fundamentalen Widerspruch gegen ihre Glaubenssätze duldet.
Exakt. Wenn jemand für sich beansprucht, die absolute Aufklärung oder die einzig gültige Wahrheit gepachtet zu haben, zwingt er das Individuum in eine passive Rolle.
Das Individuum wird zu einem Gefäß degradiert.
Richtig. Ein Gefäß, in das die scheinbar richtige Haltung nur noch hineingegossen werden muss. In dem Moment, in dem du eine vorgekaute Weltsicht konsumierst, selbst wenn die sich extrem fortschrittlich oder aufgeklärt gibt, erstickst du deine eigene erkennende Bewegung.
Du überlässt die Verbindung von Sonne und Erde einfach jemand anderem.
Du gibst deine Autonomie an der Garderobe ab.
Ist, wir alle kennen doch dieses Gefühl, dass uns jemand vorschreiben will, was wir zu denken haben.
Mhm.
Das bedeutet, dass das beruhigende Gefühl, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, in Wirklichkeit oft nur das Symptom unserer eigenen Unfreiheit ist.
Ein sehr unbequemer Gedanke.
Total. Wenn wir dieses Bild vom Betriebssystem nochmal aufgreifen, ein Update zu installieren, das dir von einem Tech-Giganten gepusht wird, repariert zwar vielleicht einen Bug, aber du bist immer noch an deren Codebasis gefesselt.
Genau.
Der Text verlangt von uns die absolute Quellcode-Kontrolle über unseren eigenen Geist, sich aus den Algorithmen auszuklinken und sein eigenes System zu schreiben.
Ja.
Und das bringt uns zu dem Punkt, an dem diese ganze hochfliegende Philosophie mal auf den harten Boden der Realität aufschlagen muss.
Die Praxis.
Genau. Wenn ich es tatsächlich schaffe, mein geistiges Betriebssystem zu säubern, wenn ich die Erde und die Sonne in mir durch meine eigene erkennende Bewegung vereine, was mache ich dann an einem ganz normalen Dienstagmorgen? Eine Philosophie, die nur im Vakuum eines eigenen Bewusstseins existiert, ist schließlich völlig wirkungslos.
Da hast du absolut recht. Und die Quellen lassen das Individuum auch nicht in diesem Vakuum stehen.
Okay, was ist der Plan?
Laut Ares Blütenrein bildet dieses goetheanistische Prinzip das Fundament für ganz konkrete, greifbare Initiativen.
Initiativen in der echten Welt.
Ja. Der Text nennt hier explizit Wachsamkeitskomitees und Werkstätten für ein ganzheitliches Bewusstsein. Es geht also um den direkten Übergang von der inneren Erkenntnis zur äußeren Aktion.
Werkstätten, das klingt nach Handwerk, nach Material, das geformt werden muss. Aber wie organisiert man Werkstätten oder Komitees aus Leuten, deren oberstes Prinzip es ja ist, sich absolut keiner Struktur oder Zwangskonversion von außen zu unterwerfen?
Das ist die große Frage.
Das klingt nach dem sprichwörtlichen Versuch, eine Herde Katzen zu hüten.
Auf den ersten Blick wirkt das extrem paradox, ja. Das wirft eine wichtige Frage auf, wie organisiert sich so eine Bewegung?
Und? Gibt es eine Antwort?
Die Auflösung dieses Paradoxons verbirgt sich in einem sehr subtilen, aber unglaublich aufschlussreichen Detail der Quelle.
Jetzt bin ich gespannt.
Es ist die Kontaktadresse dieses Kollektivs. Die E-Mail-Adresse lautet apo@sozialeplastik.bio.
Moment mal, soziale Plastik? Da öffnet sich jetzt eine komplett neue Bedeutungsebene. Das ist doch der erweiterte Kunstbegriff von Joseph Beuys.
Exakt, da bist du genau auf der richtigen Spur. Und hier schließt sich der Bogen zur Kunstwahrheit, also zur Sonne, die wir ganz am Anfang besprochen haben.
Erklär das mal genauer.
Joseph Beuys prägte ja diesen revolutionären Satz, jeder Mensch ist ein Künstler.
Mhm.
Damit meinte er natürlich nicht die traditionellen schönen Künste wie Malerei oder Bildhauerei. Beuys definierte den gesamten gesellschaftlichen Raum, das menschliche Zusammenleben selbst, als das ultimative Kunstwerk.
Also die Gesellschaft als eine Plastik, ein formbares Material?
Ganz genau.
Wow. Also was bedeutet das alles, wenn wir diese Konzepte nun übereinander legen? Düker, Steiner, Beuys, dann entsteht da ein extrem mächtiges Bild.
Ein sehr dynamisches Bild, ja.
Die Gesellschaft ist nicht einfach ein starrer Rahmen, in den wir hineingeboren werden, sondern eben dieser formbare Ton. Und das Werkzeug, mit dem wir diesen Ton formen, ist nicht einfach der politische Wahlzettel oder die Demonstration. Es ist die eigene, total existierende, freie Individualität.
Genau.
Das bedeutet, der Akt, sich selbst geistig zu emanzipieren, ist überhaupt nicht egoistisch. Er ist der erste, zwingend notwendige Arbeitsschritt des Künstlers an der sozialen Skulptur.
Richtig. Und diese Werkstätten für ein ganzheitliches Bewusstsein sind demnach eben keine Orte, an denen jemand vorne am Pult steht und lehrt.
Keine klassischen Klassenzimmer?
Nein. Es sind Räume, in denen sich diese autonomen Politen begegnen. Die Interaktion zwischen Menschen, die alle ihr eigenes geistiges Betriebssystem geschrieben haben und die Spannungen der Welt selbst aushalten, die erzeugt eine völlig neue Form der Gesellschaftskonstruktion.
Jeder heilt sich selbst und heilt damit das Ganze.
Ja, der Polit heilt die Gesellschaft, indem er zunächst die Trennung von Wissenschaft und Kunst, von Naturwirklichkeit und Intuition in sich selbst heilt.
Die Veränderung der Makrostruktur, also der Gesellschaft, passiert organisch durch die Veränderung der Mikrostruktur, also des einzelnen Individuums.
Das ist ein atemberaubender Anspruch. Im Grunde bedeutet es, dass wir der Informationsflut unserer Zeit, dieser massiven Zersplitterung der Wahrheit, nicht durch noch mehr Faktenchecks oder noch schärfere ideologische Filterblasen begegnen können?
Nein, das würde das Problem nur verschärfen. Die Lösung liegt laut diesem Gaia-Kollektiv darin, die Verantwortung für die Bedeutung dieser Fakten radikal zu internalisieren. Wer einfach nur Daten konsumiert, ohne sie durch die eigene erkennende Bewegung mit einer künstlerischen, menschlichen Wahrheit zu synthetisieren, der bleibt ein passiver Konsument der Realität anderer.
Und wer will das schon sein?
Eben. Nur wer die nackte Erde mit der eigenen Sonne verbindet, der wird zum aktiven Gestalter der sozialen Plastik. Also fassen wir das kurz zusammen. Wir haben uns angesehen, wie das goetheanistische Prinzip Wissenschaft und Kunst vereint, wie die freie Individualität sich weigert, sich ideologisch vereinnahmen zu lassen und wie wir dadurch zu Architekten einer komplett neuen Gesellschaft werden.
Und genau an diesem Punkt, wenn wir die Architektur dieses Denkgebäudes mal in ihrer ganzen Konsequenz betrachten, da drängt sich mir ein weiterführender philosophischer Stresstest auf. Ein Gedanke, den die Texte selbst nicht explizit beantworten.
Oh, da bin ich jetzt aber gespannt. Wo siehst du den Bruchpunkt dieses Systems?
Betrachten wir mal die Konsequenz dieser absoluten Freiheit. Angenommen, diese Vision wird wirklich Realität.
Okay, wir stellen uns das mal vor.
Wir durchlaufen alle diesen Prozess. Wir streifen sämtliche äußeren Einflüsse ab. Wir verweigern uns jeder Zwangskonversion durch irgendwelche Theologen oder Aufklärer.
Ja.
Und jeder von uns wird zu einer absolut freien Individualität, die ihr Weltbild rein aus der eigenen erkennenden Bewegung speist. Wenn nun also Millionen von Menschen ihr eigenes, völlig singuläres geistiges Betriebssystem schreiben, ganz ohne auf gesellschaftliche, mediale oder politische Netzwerkprotokolle zurückzugreifen.
Ja.
Haben wir dann überhaupt noch eine gemeinsame Realität?
Wow. Das ist die Kehrseite der Autonomie.
Genau. Die entscheidende Frage ist doch, erschaffen wir durch diese ultimative Selbstermächtigung wirklich eine Gesellschaft von hochbewussten Schöpfern, die gemeinsam eine gigantische soziale Plastik formen?
Oder was wäre die Alternative?
Oder führt diese absolute Abkopplung von allen externen Narrativen unweigerlich in eine Welt, in der jeder Polet einfach nur in seinem eigenen, isolierten geistigen Universum schwebt?
Dass wir uns gar nicht mehr erreichen können.
Ja. Verlieren wir vielleicht die Fähigkeit, einander überhaupt noch zu verstehen, wenn unsere fundamentalen Codes, unsere Synthesen aus Erde und Sonne absolut singulär sind?
Das ist heftig.
Ist die totale geistige Freiheit am Ende vielleicht gleichbedeutend mit der totalen Isolation? Das ist eine Spannung, die in dem Konzept der total existierenden Individualität unausweichlich mitschwingt.
Eine Welt voller Götter, die nicht mehr miteinander sprechen können? Das ist ein gewaltiger Gedanke zum Mitnehmen und Nachdenken. Funktioniert diese soziale Plastik nur, wenn wir uns alle zumindest noch auf die Beschaffenheit des Tons einigen können?
Eine Frage, die man definitiv mal mit in den Tag nehmen sollte.
Mit diesem Paradoxon im Kopf entlassen wir dich heute. Wenn du das nächste Mal durch deinen Feed scrollst oder in eine erhitzte Debatte gerätst, frag dich einfach mal selbst, läuft hier gerade ein vorprogrammiertes Betriebssystem ab oder bin ich tatsächlich der echte Autor meiner eigenen Gedanken?
Ganz genau.
Nimm die unnachgiebige Erde der Fakten auf, aber vergiss niemals das strahlende Licht deiner eigenen Intuition. Behalte immer die Verbindung zu den Klassenräumen von Sonne und Erde. Bis zu unserer nächsten tiefgehenden Analyse.